dass das noch in Dur nachher ausgeklungen ist. Ist es richtig? Von Moll in Dur reingegangen? So soll es auch heute mit der Predigt werden, von Moll in Dur, hoffe ich. Ich möchte zu Anfang mit uns beten. Ja, lieber Vater, es ist ein großes Glück, dich zu kennen, dich zu erfahren. Und das bitte ich, dass du uns das heute auch schenkst in diesem Gottesdienst. Wir haben viel vorbereitet, Herr, aber das, was wirklich wichtig ist und was Bestand hat, das ist das, was von dir kommt und was du aus dem, was wir dir bringen, machst. Und so bitte ich, dass du an uns heute wirkst, unsere Herzen und Ohren öffnest für deine Impulse und für dein Reden. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe in den vergangenen Sonntagen über Forderungen Jesu gepredigt, die ich unter die Überschrift gestellt habe: Werdet barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Damit möchte ich hier gerne heute Fortsetzung machen. Am vergangenen Sonntag habe ich über den Balken im Auge, im eigenen Auge gesprochen und über den Splitter im Auge des Bruders und darüber, dass es wichtig ist, Inventur vor Gott zu machen, den eigenen Balken anzuschauen, die Schwächen, die Schattenseiten meines Lebens, meines Charakters. Auch heute möchte ich, heute will ich einen Weg aufzeigen, wie du die Barmherzigkeit Gottes ziemlich schnell und unmittelbar erleben kannst. Und dieser Weg ist die Beichte. Jemand nannte die Beichte auch den Königsweg, um die Barmherzigkeit Gottes zu erleben. Beichte als Königsweg. Ich selbst bin in einem Straßendorf bei Dormagen groß geworden, Dellhofen. Und das Zentrum des Dorfes, wenn man da überhaupt von sprechen kann, war die katholische Kirche. Und mein Nachbarjunge Jochen, der war auch Katholik und der hat mich das erste Mal überhaupt mit Beichte in Berührung gebracht. Und verstehe das nicht falsch, ich will mich nicht darüber lustig machen, ich werde euch eben also ein bisschen in eine Tradition einführen, über die ich heute nicht predigen will, aber so habe ich Beichte eben kennengelernt. Samstagnachmittag war immer beste Fußballspielzeit vor unserem Haus. Dort haben wir Fußball gespielt und Jochen musste dann Samstagnachmittag zur Beichte gehen. Der konnte also nicht mitspielen, war ein hervorragender Torwart für seine Körperlichkeit. Und wenn er das sagte, ich muss zur Beichte gehen, klang das nie fröhlich. Und ich meine, dass seine Mutter dann noch, bevor er losging, ihm mit einem Waschlappen die Hände nochmal gewaschen hat, einmal durchs Gesicht gegangen und dann zog er los. Und sie vergaß auch nie, ihm einen Zettel mitzugeben, wo sie aufgelistet hatte, was er zu beichten hatte. Über diese Form von Beichte möchte ich heute nicht sprechen. Es ist eine ganz eigene Tradition, über die ich heute nicht sprechen will. Es geht im ersten Punkt über Beichte, wie ich sie meine. Ich finde sie inhaltlich begründet in Matthäus 11, Vers 28 bei Jesus. Da sagt Jesus: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Das ist für mich eine Einladung Jesu, zu ihm zu kommen, auch zur Beichte. So ist Beichte für mich ein Hilfsmittel, ein nicht in sich selbst wirksames Ding, sondern ein Hilfsmittel, um von Jesus erfrischt zu werden. Er hat am vergangenen Sonntag über Barmherzigkeit gesprochen, dass das Wort Barmherzigkeit im Deutschen bzw. im Germanischen nicht vorkommt. Das ist also von den iroschottischen Mönchen in den deutschen oder germanisch-deutschen Sprachgebrauch überhaupt erst eingeführt worden. Das heißt, die Germanen, die Deutschen kennen so von ihrer Mentalität ja keine Barmherzigkeit. Mit der Beichte ist das allerdings anders. Dieses Wort gibt es schon sehr, sehr lange. Der Kontext ist eher das Gerichtsverfahren. Und bedeutet so viel, also Beichte bedeutet so viel wie bejahen. Beichte meint Aussagen, wie es ist oder Aussagen, wie es um mich bestellt ist oder auch bekennen. Das heißt, ist ein bisschen der Kontext ist ein bisschen das Gericht. Beichte heißt bejahen, sagen können, sagen sollen, wie es ist, wie es um mich bestellt ist. Und ich möchte so ein bisschen erklären, was ich unter Beichte heute verstehen will. Und zwar unter Beichte verstehe ich, vor einem Bruder, vor einer Schwester sagen zu dürfen, wie es um mich bestellt ist. Beichte ist für mich der Ort, wo ich vor einem Zeugen auch meine Sünde bekennen darf. Und das gehört für mich dazu, dass der Mitbruder, die Mitschwester mir im Namen Jesu Christi und in seinem Auftrag und seiner Vollmacht Vergebung meiner Sünde zuspricht. Und wenn ich an diesen Punkt der Beichte gekommen bin, dann ist es zumindest meine Erfahrung, dass ich dann fast immer von der Barmherzigkeit Gottes berührt werde. Wer so sagt, dass sein eigenes Glaubensleben irgendwie ausgetrocknet ist, wenig Berührung mit Gott hat, nichts erlebt von seiner Liebe, probiere es mit der Beichte. Du wirst Gott dort unmittelbar erleben. Ein paar geschichtliche Hinweise. Ich glaube, wenn man früher über Beichte in einem baptistischen Gottesdienst gepredigt hat oder versucht hat zu predigen, zuckten die Menschen zusammen, weil in der täuferischen Tradition, in der wir als Baptisten auch stehen, die Praxis der Beichte leider nicht besonders tief verwurzelt ist. Das hat etwas mit Zwingli und Calvin zu tun, sind ja unsere geistlichen Väter der täuferischen, der baptistischen Bewegung. Die hielten nicht viel von der Beichte, weil sie sagten, die ist nicht wirklich biblisch begründet aus ihrer Sicht. Luther hat das ganz anders gesehen. Er hat täglich seinen Beichtvater aufgesucht, dem war das manchmal zu viel. Was Luther bekämpft hat, waren bestimmte Formen von Beichte und die damit verbundenen Missbräuche in seinen Augen. Das war der Ablasshandel. Und vor allen Dingen hat er bekämpft, dass Beichte etwas mit Zwang zu tun hat. Ich behaupte, dass in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, in der regelmäßig und gesund gebeichtet wird, sich der Strom der Liebe Gottes und seiner Barmherzigkeit nicht aufhalten lässt. Denn Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Kommen wir zum biblischen Befund. Zwingli und Calvi, finde ich, haben nicht besonders recht, wenn sie sagen, dass Beichte nicht so gut begründet ist wie Tauf und Abendmahl. Denn es gibt einen sehr klaren Strom durchs Alte und Neue Testament, wo über Sündenbekenntnis und auch den Zuspruch von Vergebung berichtet wird, in ganz unterschiedlichen Formen von Texten, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Es fängt im dritten Buch Mose an. Da macht Mose so eine Liste alles, was man so an Sünden begehen kann. Und dann sagt er, wenn sich jemand in dieser Weise versündigt, so soll er die Sünde bekennen, mit der er sich versündigt hat. Versteht es so, dass dieses Bekenntnis auf jeden Fall vor Gott passieren soll, es soll auf jeden Fall vor Gott ausgesprochen werden und der Zusammenhang liegt nahe, dass er das auch vor dem Priester tun soll, denn der soll für den Beichtenden anschließend ein Opfer darbringen. Eine sehr wichtige Stelle, wo es um Sündenbekenntnis geht, ist der große Versöhnungstag. Und zwar beschreibt Mose dort, wie der Priester Aaron die Sünden des Volkes bekennen soll. Er soll einen Schafbock nehmen, den sogenannten Sündenbock. Und dann soll er die Sünden des Volkes auf den Kopf dieses Schafes sprechen und das Ganze auch noch mit Handauflegung symbolisieren. Und dann wird dieser Sündenbock in die Wüste geschickt. Also wir sehen, unser Sprachgebrauch ist dort her geprägt. Dieser Bock wird also mit den Sünden des Volkes beladen in die Wüste geschickt. Und so wird symbolisch dann die Sünde auch weggetragen. Das ist ja ein Bild dann auch für Jesus und seinen Opfertod. Wenn wir dann zu David kommen, die Psalmen, gibt er uns an manchen Psalmen, zum Beispiel Psalm 38, einen sehr intensiven Blick in das, was in ihm passiert im Umgang mit Sünde. Er sagt, es hat mich krank gemacht, als ich versucht habe, meine Sünde zu verbergen. Und dann sagt er, dann aber bekannte ich dir meine Schuld. Und David erfährt einen Neuanfang, eine Vergebung und eine Befreiung von seiner Last und steht wieder auf. Eins der schönsten Worte zur Beichte findet sich erstaunlicherweise in Sprüche 28, 13. Dort heißt es, wer seine Sünde verbergen will, kommt nicht zum Ziel. Wer sie aber bekennt und lässt, der findet Erbarmen. Wer seine Sünde verbergen will, kommt nicht zum Ziel. Wer sie aber bekennt und lässt, der findet Erbarmen. Mit Jesus vertieft sich die Dimension der Beichte nochmal. Wir haben ja unterschiedliche Evangelien und jedes Evangelium hat ja so seine eigenen Schwerpunkte. In Matthäus 28 gibt Jesus am Schluss den Missionsbefehl. Im Johannesevangelium klingt das anders. Kapitel 20, 23 sammelt Jesus seine Jünger zum Schluss nochmal und gibt ihnen dann einen Auftrag, nachdem er sie mit dem Heiligen Geist angehaucht hat. Er sagt, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, so sind sie ihm vergeben. Wenn ihr jemandem sie nicht vergebt, sind sie nicht vergeben. Nochmal, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, so sind sie ihm vergeben. Wenn ihr jemandem sie nicht vergebt, sind sie nicht vergeben. Dieses Wort Jesus ist ein Angebot und ein Auftrag an die Jünger. Und ich finde, es hat die Qualität und auch die Dringlichkeit des Missionsbefehls und ist eine große Verantwortung, die Jesus an seine Jünger weitergibt. Und auch eine ganz große Vollmacht. Jakobus, der Bruder von Jesus, greift das nochmal auf und sagt dann in Jakobus 5, Vers 16, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Also, es gibt schon eine sehr solide biblische Begründung für die Praxis der Beichte, damals und auch für heute. Jetzt möchte ich über Gefühle sprechen, Gefühle zur Beichte. Ich vermute, dass viele von euch zustimmen und sagen, ja, Beichte ist eine gute Sache, wenn man seine Sünden bekennt und Vergebung zugesprochen bekommt, ein wunderbares Angebot und niemand wird das in Wahrheit in Frage stellen. Dennoch strömen wir nach dem Gottesdienst an einem Sonntag lieber in die Cafeteria als in die Beichte. Warum ist das bei mir so? Ich kann es nicht für euch sagen. Trotz aller guten Wirkungen, die ich weiß über die Beichte, kostet es mich jedes Mal eine gehörige Portion Selbstüberwindung, in die Beichte zu gehen. Ich finde, den Weg, bis ich in die Situation komme, dann zu beichten, ist unglaublich lang und es gibt fast nichts, was ich nicht auslasse, um das zu meiden. Mich erinnert diese Situation vor der Beichte immer an meine Examen, meine mündlichen Examensprüfungen. Ich bin gepflegt durch Prüfung durchgefallen und die Angst, durch eine Prüfung durchzufallen, war für mich eigentlich nicht so groß, sondern die Angst war größer, in der Prüfungssituation vom Prüfer blamiert und beschämt zu werden, also mein Gesicht zu verlieren. Das fand ich eigentlich schlimmer als durchzufallen. Wie das war, durchzufallen, das wusste ich, aber beschämt zu werden und sich zu blamieren, das fand ich eigentlich schlimmer. Und so ungefähr würde ich das unbegründete Gefühl beschreiben, wie ich es habe vor der Beichte. Es ist die Situation vor mir selbst und einem Menschen zugeben zu müssen, dass ich gesündigt habe. Ja, das fühlt sich vor der Beichte wie eine Blamage, wie eine Niederlage an. Aber wenn ich es in die Beichte geschafft habe, wenn ich sozusagen auf dem Beichtstuhl sitze und anfange, meine Sünden zu bekennen, dann verändert sich das Klima. Scham und Angst ist wie weggeblasen und all das, was ich befürchte, trifft nicht ein. Und ich habe es noch nie erlebt, dass derjenige, dem ich beichte, mir eine Strafpredigt hält, sich entsetzt, die Hände über den Kopf zusammenschlägt oder mich zusammenstaucht, was hast du denn da angestellt oder sonst irgendwas. Auch nicht, dass er mir Vorwürfe macht. Was ich erlebe dann in der Beichte, es ist keine Examenssituation, es ist kein Gericht. Ich habe eher das Gegenteil erlebt. Ich habe öfter erlebt, wie sich eine Atmosphäre des Friedens und der Freiheit einstellt und dass mein Beichtpartner oder mein Beichtvater angefangen hat, selbst seine eigenen Sünden zu bekennen. Und wir konnten einander Vergebung im Namen Jesu zusprechen. Also die Erfahrung ist, dass der Beichtstuhl zum Gnadenstuhl wird und immer fand eine direkte Begegnung mit Gottes Gnade und Barmherzigkeit statt. So wird die Sünde, also der Mist, den wir im Leben produzieren, zum Nährboden für Heilung und Erneuerung der Beziehung zu Gott und auch zueinander. Also das war das mit den Gefühlen. Jetzt komme ich zu Fragen zur Beichte. Warum muss ich meine Sünden vor einem Bruder, vor einer Schwester eigentlich bekennen? Kann ich das nicht auch wunderbar alleine machen vor Gott? Zunächst einmal noch was zu dem Wort muss. Ich stimme mit Luther überein, dass niemand beichten muss. Beichte und Zwang, Beichte und Müssen, das gehört nicht zusammen. Beichte ist was völlig Freiwilliges, wie fast alles im Reich Gottes. Die Beichte macht auch keine Vergebung. Also ich sage, es ist ein Hilfsmittel. Und auch ein Sündenbekenntnis vor einem Menschen ist keine Vorleistung, die ich erbringen muss, damit Gott dann mir gnädig sein kann. Das hat alles Jesus Christus durch seinen Tod bereits getan. Das muss ich nicht durch irgendwelche Handlungen von mir nochmal ins Leben rufen. Sondern die Beichte ist ja eine Reaktion auf das Handeln Gottes im Tod Jesu Christi. Sie ist ein Hilfsmittel, um Vergebung zu erfahren und in Berührung mit der Barmherzigkeit Gottes zu kommen. Es ist ein Hilfsmittel. Also das zum Thema Müssen. Nun aber die Frage alleine. Warum vor einem Bruder, vor einer Schwester? Warum kann ich das nicht alleine vor Gott machen? Ja, du kannst das auch alleine vor Gott machen. Allerdings habe ich jetzt Dietrich Bonhoeffer im Köcher. Der gibt Folgendes zu bedenken und gegen Bonhoeffer ist immer schwer, was zu sagen. Ich sage schon mal vorweg. Ich zitiere. Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben, woran liegt es, dass uns oft das Sündenbekenntnis vor Gott leichter wird als vor dem Bruder? Gott ist heilig und ohne Sünde. Er ist ein gerechter Richter des Bösen und ein Feind allen Ungehorsams. Der Bruder aber ist sündig wie wir. Er kennt die Nacht der heimlichen Sünde aus eigener Erfahrung. Sollten wir nicht den Weg zum Bruder leichter finden als zum heiligen Gott? Steht es bei uns aber anders, dann müssen wir uns fragen, ob wir uns mit unserem Sündenbekenntnis vor Gott nicht oftmals selbst getäuscht haben. Ob wir nicht vielmehr uns selbst unsere Sünden bekannten und uns auch selbst vergaben? Soweit Bonhoeffer. Bonhoeffer befürchtet hier, dass wir unter Umständen ein Selbstgespräch führen und gar nicht vor Gott ankommen. Ich sehe auch in der Aufforderung Jesu an seine Jünger, Sündenvergebung zuzusprechen, doch auch einen klaren Hinweis darauf, dass es voreinander ist, also vor einem Gegenüber, vor einem Zeugen. Denn wenn ich jemandem die Sündenvergebung zusprechen will, setzt das ja in irgendeiner Weise das Bekenntnis der Sünden voraus, auch wenn Jesus das hier nicht ausdrücklich sagt. Und es gibt Seelsorge, die sagen, du kannst dir selber Vergebung gar nicht zusprechen, dazu brauchst du einen Mitchristen, eine Mitchristin. Und ich vermute, dass das stimmt. Jesus selbst hat ja, wenn man das mal hinschaut, doch viele Gelegenheiten wahrgenommen, Menschen die Vergebung ihrer Sünden zuzusprechen. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, warum die Schriftgelehrten der damaligen Zeit ihn so gehasst haben. Wie kann der das machen? Also für die war das schon eine besondere Hausnummer, die Jesus sich dort herausgenommen hat. Und das hat ihm auch das Leben gekostet. Es ist nicht nur die Sabbat, dass er das ans Sabbatgebot verstoßen hat, sondern dass er Menschen die Vergebung ihrer Sünden zugesprochen hat. Und diese Vollmacht gibt Jesus eben an seine Jünger weiter und das macht er nicht ohne gewichtigen Grund. Das, was Bonhoeffer so beschreibt als ein Selbstgespräch, hat eine andere Seite. Man könnte es vielleicht auch sagen, dass neben einer theologischen es auch eine psychologische Begründung gibt, ein Bekenntnis vor einem Zeugen zu machen. In der Regel fällt es uns Menschen doch schwerer, Vergebung anzunehmen und sie auch zu glauben, wenn wir sozusagen nur mit uns selbst beschäftigt sind. Denn die Punkte, wo wir ja um Vergebung bitten, sind ja oft die Punkte, wo wir uns selbst nicht lieben oder uns nicht wagen zu lieben oder auch nicht lieben wollen. Und es ist ja nicht so, dass wir auf unsere Sünden in der Regel stolz sind, sondern eher verzweifelt sind darüber und so vermutlich öfters bezweifeln, wirklich Vergebung empfangen zu haben, wenn wir sie uns selber zusprechen oder uns anlesen. Und insbesondere dann, wenn es Vergebung, Bitte um Vergebung ist für Dinge, die uns immer wieder passieren. Und so ist es, glaube ich, auch eine ganz tiefe Weisheit Jesu Christi, dass er doch uns ans Herz legt, einen anderen Menschen dort mit hineinzunehmen, vor einem anderen Menschen, der in Vollmacht und Auftrag Jesu zu unseren Gunsten spricht und handelt, unsere Sünde zu bekennen. Und ich glaube, dass dieser Zuspruch durch einen Bruder, durch eine Schwester der Sündenvergebung durch nichts zu ersetzen ist. Und es gibt noch einen anderen Effekt, wozu wir unseren Mitchristen, unsere Mitchristinnen brauchen in der Beichte. Denn dort, wo wir einander unsere Sünden bekennen, da beginnt sich unsere Gemeinschaft zu vertiefen. Sie wird echter. In der Beichte verbergen wir uns ja nicht mehr voreinander und wir zeigen etwas zu unserem, was zu unserem Leben ja auch dazugehört, die Sünde, die wir ja sonst oft verbergen. Und ich erlebe in der Beichte eben nicht nur die Liebe Gottes, sondern auch die Liebe meines Mitchristen. Denn das ist meine Erfahrung, er nimmt mich an, wie ich bin, mit meiner Sünde, mit meiner Schwäche. Und so bleibe ich in der Beichte eben nicht länger mehr alleine mit meiner Sünde. Jakobus deutet an, er sagte, bekennet einander eure Sünden, damit ihr gesund werdet. In der Beichte liegt die Chance auch für Heilung. Was ich nicht bewusst anerkenne, das kann auch nicht geheilt werden. Wenn ich nicht sage, so ist es, dann kann ich keine Heilung erfahren. Aber wenn ich meine Sünde bekenne vor jemandem, wenn ich sage, ja, so ist es, so bin ich, dann übernehme ich ja Verantwortung für das, was ich tue. Ich sage ja zu dem, was ich getan habe oder was ich gesagt habe. Ich sage ja zu dem, wo ich gebunden bin. Und darin liegt, nachdem ich Vergebung empfangen, zugesprochen bekommen habe, der Anfang für Heilung. Und es geschieht etwas Neues. Und das ist die Art und Weise, wie Gott uns aufrichten will. Und als letztes noch, Sünde, die ausgesprochen ist, verliert ihre Macht über mich. Sünde, die ausgesprochen ist, verliert ihre Macht über mich. Zum Schluss eine Regel für die Beichte. Jesus sagt ja nicht, dass bestimmte Personen das nur machen können, sondern er gibt es ja als Auftrag an die Gemeinschaft seiner Jünger weiter, nicht an spezielle, ordinierte Leute. Ordinierte Seelsorger sind zum Beichtgeheimnis verpflichtet und ich finde, das gilt auch für die Beichte untereinander im Rahmen einer Gemeinschaft, einer Gemeinde. Das Beichtgeheimnis gilt es zu bewahren. Was ich in der Beichte höre, darf ich nicht weiter erzählen. Hier völlig Vertraulichkeit. Gott zu dir gehört, du hast gehört, das reicht. Nichts muss weiter erzählt werden, wir haben es aufs Kreuz gemacht und da bleibt es auch. Und hier muss man sich unbedingt miteinander verlassen können, es entstehen große Verletzungen. Ich hoffe sehr, dass die regelmäßige und gesunde gegenseitige Beichte einen festen Platz in der Gemeinde bekommt. Du würdest gerne sehen, dass der Strom der Liebe beim Herzlichkeit Gottes uns reichlich fließt. Und ich lade deswegen dazu ein, die Beichte auszuprobieren. Amen. 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 Ist er noch da? Okay.